Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir sind kurz davor, tatsächlich wieder eine neue Regierung zu bekommen. Und da ist natürlich jetzt ganz viel Koalitionspoker, Sondierungspapiere sind da unterwegs und soll der große Aufbruch in eine neue, bessere Welt für Deutschland und vor allem für die deutsche Wirtschaft gehen. Darüber müssen wir natürlich dringend mal reden, ob das der Stein der Weisen ist oder doch eher was für, naja, ich sag mal die Altpapiertonne höflicherweise. Darüber wollen wir heute diskutieren, natürlich mit einem spannenden Gast, einem unserer Lieblingsökonomen hier auf dem Kanal. Er war schon Staatssekretär im Finanzministerium, war sehr viele Jahre Chefvolkswirt bei der UNCTAD, hat einen tatsächlich sehr empfehlenswerten Blog, schaue ich sehr gerne mal drauf vorbei. Relevante Ökonomik heißt er. Dazu passend haben wir letztes Jahr darüber gesprochen. Ich habe es heute extra von zu Hause mitgebracht. Ein sehr spannendes Buch über den Diskurs, der oft nicht stattfindet im Bereich der Ökonomik. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Heiner Flassbeck.
Hallo, ich freue mich auch.
Freue mich sehr, ja. Herr Flassbeck, wenn wir mal so die Sondierungspapiere und die letzten Tage anschauen, Deutschland entdeckt seine neue Liebe für Staatsschulden wieder. Ja. Da muss Ihnen doch so richtig das Herz endlich aufgehen.
Ja, ist echt toll. Also und vor allem so überraschend, ne? So aus dem Nichts. Das ist besonders schön, wenn das so aus dem Nichts kommt, dann ist man doch, hey, denkt man, habe ich die überzeugt, ne? Die habe ich schon wirklich jahrelang daran gearbeitet, dass sie begreifen, dass sie Schulden machen sollen. Und jetzt so wieder, der Herrgott hat es gegeben, patsch, über Nacht, wissen das alle, ne? Das ist echt toll. Also da bin ich wirklich ganz begeistert, das können Sie glauben. Und ich frage mich nur ein bisschen immer, was der Bürger so denkt. Ne? Es gibt ja noch den Bürger, den man in Deutschland nicht so besonders ernst nimmt. Aber es gibt ja noch die Bürger, die sind, haben Wahl gemacht und Wahl gehört und Wahlkampf angehört und haben Herrn Merz gehört, der immer gesagt hat, wir müssen jetzt mit dem Geld auskommen, was wir haben. Ist doch 1 Billion, hat er gesagt, in der berühmten Zweierrunde noch, ne? Und damit müssen wir doch auskommen, ist doch klar. Und jetzt, na ja, jetzt machen wir die Schleusen auf, jetzt geht's um nichts mehr, kein Halten mehr, beliebige Summen sozusagen. Ja, das ist schon toll, also das ist schon beeindruckend. Nein, es geht natürlich aus meiner Sicht, können wir noch diskutieren, schon in die richtige Richtung. Aber wie es geht, das ist schon schlimm, finde ich. Also man muss in einer Demokratie die Bürger mitnehmen. Man muss sie mitnehmen. Man muss ihnen die Dinge erklären, die Zusammenhänge erklären. Man muss ihnen sagen, warum das jetzt ist. Und jetzt mag man einfach, jetzt ist Not. Und jetzt müssen wir einfach mal zuschlagen, auf Teufel komm raus. Und die blöde Schuldenbremse, wer wollte die eigentlich jemals, ein dummes Zeug, die werden wir jetzt mal einfach überhaupt über den Haufen werfen. Und das machen wir dann alles noch. Und das ist das finde ich ja wirklich besonders toll. Das machen wir jetzt noch mit dem alten Bundestag. Das ist wirklich die grandioseste Geschichte. Das ist wirklich, möchte mal wissen, wer sich das ausgedacht hat. Wirklich clever zu sein. Jetzt machen wir, die schon längst abgewählt sind, die gerade schon irgendwo im Urlaub sind in Mexiko oder so, die mussten alle wiederkommen und müssen jetzt abstimmen über etwas, was sie gar nichts angeht. Also das finde ich schon schlimm, unabhängig davon, das Verfassungsgericht wird sich ja noch äußern, aber da wird auch nichts kommen. Aber das ist unabhängig von der juristischen Frage, ist es nicht in Ordnung? Ich meine, das macht man nicht sozusagen. Sage ich mal, als alter Mann darf ich das sagen, alte weise Männer dürfen sowas sagen. Das macht man nicht, das ist kein Stil. Man hätte ja auch mit den Linken dann im neuen Bundestag reden können und versuchen können, eine Zweidrittelmehrheit zu kriegen und zu sagen, nein, mit denen reden wir auf keinen Fall und damit ist die Sache, machen wir das nur mit dem Alten. Das ist also Bürger, mehr für die Bürger Verdrossenheit und für die AfD, um es klar zu sagen, und für die AfD, mehr kann man nicht tun für die. Also das war schon das Maximum, was jetzt Herr Merz da hingelegt hat.
Ich fühle sehr, was Sie sagen, aber sind wir nicht einfach doch auch an einem Punkt, wo man sagt, ja komm, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen pragmatisch sein und solche Regeln, da Sie haben natürlich da auch vollkommen recht, aber das mal ein bisschen hinten anschieben, um in der Sache
voran. Ich sage ja, im Prinzip ist es richtig, nur es wird den Leuten so übergestülpt. Das ist das Schlimme, ne? Im Prinzip ist das richtig, die Schuldenbremse war eine der dümmsten Ideen überhaupt, das habe ich immer gesagt. Und es ist vollkommen klar. Und jetzt weiß es plötzlich jeder. Ist ja auch schön, freue ich mich auch. Aber ich denke immer an die Menschen, die man mitnehmen muss. Und wenn man die nicht mitnimmt, Die sagen doch jetzt wieder, ja, guck mal, die da oben, die machen, was sie wollen, egal, was sie vorher erzählt haben. Es spielt alles keine Rolle. Wenn es dann ihnen in den Kram passt, dann machen sie Schulden. Wenn es in den Kram passt, dann lassen den alten Bundestag abstimmen und wo sie eine neue Regierung haben. Und also das ist schwer erträglich, muss ich sagen. Ansonsten, natürlich muss man flexibel sein. Ich halte nichts von dieser Aufrüstung. Jetzt, wo zum ersten Mal Friedensgespräche stattfinden, tun wir so, als würde die Welt untergehen, als würde Putin uns als nächstes überfallen. Gut, da kann man der Meinung sein, was man will. Ich halte das für eine schlimme Überdrehung sozusagen der politischen Gefahren. Aber unabhängig davon ist die Infrastruktur, das ist völlig richtig. Die Infrastruktur in Deutschland leidet massiv und man muss etwas dagegen tun. Und dass man das über Schulden finanziert, ist sozusagen selbstverständlich und hätte vor Jahren angegangen werden müssen. Wir müssen immer bedenken, wer die schwarze Null gefeiert hat, ne? Wer sich als schwarze Null für die schwarze Null engagiert und gefeiert hat, das war die CDU. Und jetzt kommt sie wieder an die Macht. Und was macht sie? Sie schmeißt alles über Bord. Wie gesagt, die Richtung ist okay, aber erklären muss man es den Leuten. Man muss es viel besser erklären. Und man darf es auch jetzt, und das ist jetzt wieder der neue Fehler, man darf es jetzt nicht als eine rein einmalige Geschichte ansehen. Ne? Der Staat muss immer bereit sein, etwas zu tun. Wenn die Kiste in den Bach geht, dann muss er den Abschlepper holen. Das ist nun mal so. Und das ist in der Gesamtwirtschaft, sind staatliche Ausgaben über Schulden finanziert. Das ist absolut selbstverständlich. Nur diese Selbstverständlichkeit, die fehlt, ne? Und ich fürchte, jetzt werden sie an allen Ecken und Enden noch sparen wieder. Und dann, wer weiß, was dann per Saldo rauskommt, ne? Jetzt haben sie wenigstens, das zusätzlich haben die jetzt wenigstens reingenommen. Also die Infrastrukturmaßnahmen sollen zusätzlich sein. Na gut, schauen wir mal, ob es wirklich zusätzlich ist. Das ist das eine. Erzählen kann man da viel, weil es weiß ja niemand ganz genau, was in den nächsten Jahren sonst finanziert worden wäre. Aber schon mal reinzuschreiben ist schon richtig, das zusätzlich. Aber es hat niemand reingeschrieben, zusätzlich zu den staatlichen Ausgaben, die wir haben. Wenn die jetzt anfangen, überall zu kürzen, dann sieht das wieder am Ende ganz anders aus. Denn machen wir uns nichts vor, Infrastrukturding ist gar nicht so viel. Das klingt so gewaltig. Aber wenn die das über 12 Jahre machen, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein fast. Also so viel ist das nicht. Wir haben ein riesen Bruttoinlandsprodukt und das sind das dann ja vielleicht 1% pro Jahr oder so. Und das ist nicht das, was die Welt wirklich ändert. Wie gesagt, wenn man sich im Übrigen vernünftig verhält, geht es. Aber im Übrigen haben wir leider auch nicht so viel Vernunft. Und die große Frage, die noch dazu kommt, die jetzt auch entschieden werden muss, was passiert mit Europa? Es kann nicht sein, dass Deutschland jetzt Schulden auf Teufel komm raus macht und die anderen Europäer sollen weiter so sparen, wie sie das bisher tun. Das wird noch ein großer Kampf.
Da geben sich natürlich jetzt 3-4 Sachen raus. Gehen wir mal eins nach dem anderen kurz durch, bitte. Fangen wir mal mit diesen berühmten 500 Milliarden an. Sie haben es jetzt gerade richtig gesagt, für jeden, der es nicht mitbekommen hat, also die Union und die Grünen haben sich geeinigt, dass die Grünen mit, sollte es denn nächste Woche zur Abstimmung kommen, mitmachen werden. Aber eben eine der Voraussetzungen war, dass auch eine der großen Sorgen ganz vieler Ökonomen, die sich kritisch geäußert hatten jetzt in den letzten Tagen, dass dieses Geld quasi nur noch aus diesem Sondervermögen ausgegeben wird und die eigentlich geplanten Ausgaben des Staates eben dann dafür nicht mehr ausgegeben werden, sondern wieder irgendwo im Sozialstaat oder beim Wahlgeschenke verteilen ausgegeben werden. Also in der Sache sagen Sie grundsätzlich erstmal, die 500 Milliarden, wenn sie zusätzlich ausgegeben werden für sinnvolle Projekte, ist erstmal richtig. Ja, aber es ist zu klein.
Ja, das ist absolut richtig. Gar keine Frage. Wie gesagt, das ist auch nicht so unheimlich viel über diesen langen Zeitraum. Das ist das Minimum dessen, was eigentlich notwendig ist, um bei der Infrastruktur wirklich einen großen Schritt zu machen. Ne? Um die Dimensionen nochmal zu verdeutlichen. Die Menschen haben ja Angst vor diesen Dimensionen. Aber wir haben jedes Jahr in Deutschland, Jahr für Jahr in Deutschland, haben wir eine Sparsumme von 250 Milliarden jedes Jahr. Ne? Jedes Jahr eine neue, dazukommende Sparsumme von ungefähr 250 Milliarden. In Höhe dieser 250 Milliarden muss sich jemand verschulden, sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Ne? Nur um die Dimension mal zu verdeutlichen. Wenn der Staat das nicht tut, muss es jemand anders tun. Die Unternehmen tun es nicht mehr, haben wir schon oft besprochen, seit vielen Jahren in Deutschland nicht mehr. Also gibt es nur den Staat und das Ausland. Bisher hat das Ausland es noch getan. Aber die deutschen Überschüsse sind nicht mehr so toll. Die sind auch am Wackeln. Und wenn die Überschüsse weggehen, dann ist der Staat gefordert. Und das ist ja noch in einer ganz anderen Dimension gefordert. Dann geht es nicht um diese läppischen 50 Milliarden, sondern geht es um 150 Milliarden oder so. Also nur damit man immer die Dimension richtig hinkriegt. Und dann sagen die Leute natürlich noch, ja, das ist eine große Katastrophe mit den Zinsen und so. Das können wir aber gleich noch diskutieren.
Packe ich gleich noch mit dazu, weil wir das natürlich in den Gesamtkontext mit den europäischen Schulden haben. Ja. Jetzt ist von Ihnen Ihr Einwand, Sie haben diese Woche auch einen ganz interessanten natürlich Artikel dazu geschrieben, und das ist natürlich ein Thema, das viel diskutiert wird, von je nach Lager, ökonomisches Lager, natürlich unterschiedliche Lesart. Das ist das Thema Sparen. Sie sind natürlich, haben angemahnt, dass natürlich der Staat eigentlich jetzt nicht sparen darf an anderer Stelle. Da gäbe es schon den Einwand, dass wir bei den konsumtiven Ausgaben etwas sehr spendabel waren die letzten Jahre, den Sozialstaat und auch die Staatsquote viel zu sehr hochgefahren haben und wir eher ein Ausgaben- als ein Einnahmenproblem haben.
Ja, das weiß ich. Das ist natürlich eine weit verbreitete Ansicht. Ich sehe das nicht so, dass der Sozialstaat übermäßig ausgeweitet wurde. Wir haben eine immer noch sehr mäßige Steuerbelastung. Also die liegt immer noch da, wo sie schon Anfang der 60er Jahre lag, bei, weiß nicht, 22-23% insgesamt Steuerquote in Deutschland. Das ist nicht sehr viel. Und die Abgabenquote, die hat sich natürlich über die Zeit ein bisschen erhöht, aber auch nicht so dramatisch. Nur wir leben in einer Welt, wo wir, wenn wir reicher werden und Ansprüche haben, zum Beispiel an unsere Gesundheit, ne? Gesundheit ist heute ein großes Thema. Rente, Alter ist ein großes Thema. Da kann man nicht einfach sagen, das muss jetzt immer gleich bleiben für 100 Jahre. Das wird es nicht tun. Das ist in meinen Augen nicht unser zentrales Problem. Aber wenn man da jetzt anfängt zu sparen, dann wird man sehen, dass es nicht so positiv ist, die Gesamtwirkung. Man muss ja immer denken, egal wo man jetzt streicht, wenn die CDU hat ja in dem Wahlkampf wunderbare Streichlisten gemacht, Bürgergeld oder so, wo sie unendliche Milliarden herholen wollten. Alles, was man da streicht, streicht man auch sozusagen im Konsum. Ne? Denn überall, wo ich für Menschen, die kein Einkommen haben und eben nicht sparen, die nur von Sozialhilfe oder von irgendwelcher Stütze leben, wenn ich denen was wegstreiche, die streichen sofort den Konsum. Und wo schlägt sich das wieder nieder? Bei den Unternehmen. Immer bei den Unternehmen. Ne? Man vergisst immer diesen simplen Zusammenhang, dass sich das alles negativ bei den Unternehmen darstellt. Man, gerade in diesem Aufsatz, den Sie erwähnen, habe ich gezeigt, die Unternehmen sind in Deutschland in einer wirklich schlechten Lage, einer richtig schlechten Lage. Die haben sehr schwache Auslastung der Kapazitäten. Was heißt, die haben ein Nachfrageproblem, ganz eindeutig. Haben eindeutig ein Nachfrageproblem. Warum haben sie ein Nachfrageproblem? Nun, weil in den letzten 5 Jahren, auch das habe ich da gezeigt, die Reallöhne praktisch nicht gestiegen sind. Der private Konsum ist schwach, der Export ist schwach, die Investitionen sind schwach, weil die anderen beiden schwach sind. So, jetzt kommt der Staat, der setzt ein bisschen Impuls, aber das hat die anderen beiden Bereiche noch nicht beseitigt. Ne? Also, und hinzu kommt, auch das habe ich jetzt 100 Mal ungefähr geschrieben, dass die... Diese Zusammenhänge werden einfach nicht gesehen. Wenn man sich anschaut, dass in ganz Europa, auch in Deutschland, sind die Preise, die Erzeugerpreise in der Industrie, ne? Wir reden ja über Industrieschwäche. Heute BMW, dann VW und alle sind schwach. Alle haben gewaltige Gewinneinbrüche. Ja, wo kommen die denn her? Nun, die kommen daher, dass wir keine Möglichkeit der Unternehmen in den letzten 2 Jahren gesehen haben, die Preise zu erhöhen. Die Preise, die Erzeugerpreise in der Industrie sind absolut flach seit über 2 Jahren. Total null. Da ist keine Steigerung drin. Und gleichzeitig haben wir Lohnerhöhungen gehabt, wegen der Verbraucherpreissteigerung, Rohstoffschock und so weiter. Und dadurch sind die deutschen Unternehmen massiv unter Druck geraten. Und das muss man alles jetzt erstmal wieder bereinigen. Ne? Wir brauchen normale Lohnerhöhungen, aber wir brauchen auch die Möglichkeit, wir brauchen insgesamt eine Expansion der Märkte, damit die Unternehmen mal wieder auf einen vernünftigen grünen Zweig kommen. Ne? Sagt der schreckliche Linke jetzt gerade. Die Unternehmen müssen auf einen grünen Zweig kommen. Ja, so ist es. Und das wird in Deutschland total vernachlässigt. Wir reden dann, und wenn ich das noch dazu sagen darf, wir haben die schreckliche Neigung, vor allem unter der Ampelregierung, wenn irgendwie sowas passiert, wir gucken dann auf VW. Dann wissen wir, was VW hat ein Problem. Dann gucken wir, Mercedes hat ein Problem, BMW oder wer noch alles. und Bosch und was weiß ich, die haben alle ein Problem. Und dann sage ich, oh, die haben alle ein Problem, aber dass die alle das gemeinsame Problem haben, dass die ein Problem haben, das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ne? Es gibt dieses gesamtwirtschaftliche Denken nicht mehr. Man schaut nicht mehr die Indikatoren vernünftig an. Dann hätte man das nämlich längst gesehen, dass dieses Problem da ist. Die Unternehmen haben null Preissteigerungsmöglichkeit, die Umsätze sinken und gleichzeitig, das muss man dazu sagen, darüber reden wir ja hier auch, die europäische Geldpolitik macht immer noch Restriktionen. Warum die Restriktionen macht, weiß ich nicht. Es ist in meinen Augen ein grandioser Fehler, aber das kommt dazu. Wir haben immer noch Restriktionen von Seiten der Geldpolitik und diese Mischung ist nicht so leicht zu überwinden. Da muss man schon richtig jetzt von Staatsseite pushen. Ob das ausreicht, was sie jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Aber bleiben wir mal noch ganz kurz bei dem Thema Sozialstaat. Wir können ja jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt für alle, die Bock haben, auf der Couch hocken zu bleiben, machen wir jetzt bedingungsloses Grundeinkommen und damit retten wir die Wirtschaft, weil der Konsum steigt. Das ist ja eigentlich auch nicht die Idee, oder?
Nein.
Also wir hatten ja erfolgreiche Zeiten, wenn wir mit Agenda 2010, Schröder und Co. nehmen, da haben wir ja genau das zurückgedreht und versucht, die Menschen wieder in die Arbeit zu bringen.
Naja,
das ist ja so, idealerweise der bessere Weg.
Die Menschen in Arbeit bringen ist immer der bessere Weg. Ich bin auch noch nie für das Grundeinkommen gewesen. Ich habe ein ganzes Buch gegen das Grundeinkommen geschrieben. Also da muss mich keiner überzeugen. Aber der Punkt ist, wir haben Arbeitslosigkeiten. Wir haben steigende Arbeitslosigkeit. Und diese ganzen Sachen, die Leute sitzen alle nur auf der Couch und es gibt 1000 offene Stellen da draußen, Facharbeitermangel, das stimmt so nicht. Wir haben jetzt, habe ich auch gerade in diesem Aufsatz aufgeschrieben, nochmal ausgesucht, 3 Millionen offiziell gemeldete Arbeitslose. Wir haben noch 2 Millionen in der sogenannten stillen Reserve. 5 Millionen Menschen, die im Prinzip arbeiten könnten und würden vielleicht auch. Aber wir haben nur 650.000 offene Stellen. Ich meine, da kann ich nicht sagen, die Leute müssen jetzt in die Arbeitsplätze getrieben werden. Nein, wir müssen erstmal die Arbeitsplätze schaffen, in die wir dann hineinkommen. Wenn die Relation umgekehrt wäre, lieber Herr Blut, dann würde ich sofort zustimmen, ne? Wenn wir 500.000 Arbeitslose hätten und 5 Millionen offene Stellen, dann würde ich sagen, ja, da läuft irgendwas schief. Die 500.000, die sitzen auf der Couch. Aber bei dieser Relation, die wir jetzt haben, kann ich das nicht sehen.
Aber wäre dann nicht Aufgabe der Politik, den Standort für Investitionen so attraktiv zu machen, dass die Unternehmen hier investieren? Weil es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft nicht existieren würde und laufen würde. Wir sind jetzt nicht gerade in der Boomphase, aber es ist jetzt nicht so, dass die Welt am Untergehen ist.
Naja, untergehen wird sie nicht, natürlich. Aber wir haben eine schlechte Phase seit mindestens seit 2020. Gut, dann rechnen wir Corona weg, sagen wir, das waren Sonderereignisse. Und dann 2022 spätestens hätte man aufsteigen können, wie die Amerikaner das zum Beispiel getan haben. Die Amerikaner sind da grandios aufgestiegen. Und wir sind zurückgeblieben. Wir hängen seitdem in der Horizontalen sozusagen. Die Wirtschaft bewegt sich seitwärts, aber nicht aufwärts. Und das ist der große Fehler gewesen. Das war erstens der Fehler der Geldpolitik, habe ich schon gesagt. Die hat überzogen reagiert. Es war nun keine Inflation, sondern es war eine temporäre Preissteigerung. Inzwischen könnte das jeder wissen. Aber das Zweite ist, wir haben eben von der Fiskalseite gebremst und wir haben Bremsen, die von außen kommen. Und das alles hat eine furchtbare Mischung zustande gebracht, die ich aber nicht jetzt einfach, jetzt müssen wir über Europa reden, die ich jetzt nicht einfach überwinden kann, indem ich sage, jetzt müssen wir wieder wettbewerbsfähig werden. Machen wir wieder das, was, Sie haben das ja vorhin so ein bisschen angedeutet, was Schröder gemacht hat. Was hat Schröder gemacht? Er hat die Löhne gesenkt in Deutschland, relativ gesenkt im Verhältnis zum europäischen Ausland in der Währungsunion und hat ordentlich Leistungsbilanzüberschüsse gemacht. Also das ist nicht wiederholbar. In den Jahren des Donald Trump ist das überhaupt nicht wiederholbar. Es ist aber auch gegenüber den europäischen Partnern nicht wiederholbar. Also weil die haben immer noch Defizite und wir haben Überschüsse. Wir haben immer noch 200 Milliarden Überschüsse. Ich habe vorhin gesagt, der ist ein bisschen am Banken, aber es sind immer noch 200 Milliarden im Moment. Und da kann man nicht sagen, jetzt müssen wir einfach mal wieder wettbewerbsfähig werden, egal was im Rest der Welt passiert. Nee, das ist wirklich dann zu klein gedacht, viel zu klein gedacht. Da müssen wir dann über Europa reden und dann müssen wir uns fragen, warum sind wir in Europa nicht in der Lage, wie die USA eine vernünftige Wirtschaftsentwicklung hinzulegen. Ne? Die USA sind wirklich bei Vollbeschäftigung, die sind also hundertprozentig bei Vollbeschäftigung und bis zuletzt haben sie ein bisschen Schwächezeichen, aber weil der Musk da mit der Kettensäge rumrennt, Aber ansonsten war diese Wirtschaft, ist die super gut gelaufen. Da können wir unsere Scheibe abschneiden. Die Produktivität ist hochgegangen, die Investitionen sind hochgegangen, der Konsum ist hochgegangen, ist alles hochgegangen im Vergleich zu uns. Und woran lag das? Jetzt müssen wir nur noch die Frage beantworten, woran das lag, ne?
Das wäre die Frage.
Ja? Ja.
Das wäre jetzt die Frage.
Amerikaner, es lag daran, dass sie Schulden gemacht haben. Viel früher als wir und viel mehr als wir. Und sogar mehr als das, was sie jetzt planen, haben die gemacht, ne? Die haben viel mehr gemacht als das. Die haben etwa ihre Sparsumme insgesamt vom Staat. Die haben nämlich kein Ausland, das für sie Schulden macht. Da hat der Staat die gesamte Sparsumme genommen und hat sich sozusagen in dieser Höhe verschuldet, damit die es überhaupt die Sparsumme, sonst hätte sie auch nicht gegeben, die Sparsumme. Und dann hat der Staat wirklich massiv die Wirtschaft angeschoben. Und deswegen sind dort die Schulden, wenn man die Schulden betrachtet, wir betrachten ja gerne die Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, die sind dort massiv gestiegen. Bei uns sind sie relativ konstant geblieben. Jetzt fangen schon wieder welche an zu rechnen, wie sie bei uns die Schulden entwickeln werden. Jetzt hoffen sie, dass das Wachstum wird jetzt boomen in Deutschland und dann wird vielleicht die Schuldenquote sogar wieder sinken. Also das ist alles Käse. Die Schuldenquote wird mit ziemlicher Sicherheit steigen. Dieses Wunder sehe ich nicht, dass jetzt da das Riesenwachstumwunder kommt. Aber wir müssen diesen Vergleich machen. Wir müssen uns fragen, wie sind die Bedingungen in Europa? Müssen wir in Europa ähnlich wie die USA agieren oder gibt es hier Sonderentwicklungen, die uns was anderes erzählen? Und die sehe ich nicht. Die hat mir noch keiner erzählt. Das gibt es aber nicht. Wir beide haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. In einer Welt, wo die Menschen sparen und die Unternehmen sich nicht verschulden, muss sich der Staat verschulden. Es gibt keinen anderen. Da geht's an dieser Logik geht überhaupt kein Weg vorbei. Und das ist jetzt, wie gesagt, vom Himmel gefallen in Deutschland ein bisschen. Aber ob das ausreichen wird, um wirklich zu verstehen, was man tun muss, wie man vorgehen muss, da habe ich große Zweifel.
Aber ist natürlich immer ein gutes Argument, gerade natürlich mit den USA. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, das ist halt auch nicht gesund, wenn man jedes Jahr 6, 7, 8% Defizit fährt, während man eigentlich keine Krise hat.
Darüber können wir jetzt gerne diskutieren. Ich bin kein Fan davon. Also es muss jetzt nicht der Staat verschulden. Aber es muss mir einer sagen, wie man die Unternehmen wieder dazu bringt. Auch das haben wir schon mal diskutiert. 50er, 60er Jahre, da haben die Unternehmen sich verschuldet zu 7, 8% des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr und haben die Zinsen bezahlt und haben alles gemacht. Gut, wunderbar. Wenn das passiert, bin ich glücklich. Nur erst muss mir einer erzählen, wie es geht. Es hat noch keiner die Lösung dafür gefunden, ne? Und jetzt zu sagen, wir senken mal wieder die Unternehmenssteuern, das ist bestimmt nicht die Lösung. Also es hat keiner eine Idee dafür, lieber Herr Bloyd. Wenn wir keine Lösung dafür haben, dann müssen wir Schulden machen, sonst geht die Wirtschaft unter. Das ist nun mal so. Und gut, ich bin überhaupt kein Anhänger davon, dass der Staat, ich halte den Staat sowieso nicht für besonders kompetent. Und wenn auch die Beamten auch noch entscheiden, welche Investitionen wo gemacht werden, wird's nicht besser. Aber einer muss es tun, einer muss Geld ausgeben. Jetzt geben sie ja ganz viel Geld aus für Rüstung, das ist völlig unproduktiv, da wird nur Stahl hergestellt. Na gut, das ist sowieso alles verlorenes Geld, untergegangenes Geld irgendwann, aber klar, ich würde mir boomende Unternehmensinvestitionen wünschen, darüber habe ich ja gerade eben geredet, würde ich mir wünschen, weil ich glaube, per Saldo werden die Unternehmen das Geld, wenn sie den richtigen Rahmen haben, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen haben, in denen sie arbeiten, werden die Unternehmen das Geld vernünftiger ausgeben und vernünftiger investieren, als es der Staat kann. Aber wie gesagt, muss einer mal eine Lösung finden.
Genau, aber ist nicht das Thema, an dem man eben arbeiten müsste, was leider, obwohl natürlich das berühmte Wirtschaftswende-Wahlprogramm unterwegs war, das jetzt in der Sondierung irgendwie wieder völlig untergegangen ist, müssten wir nicht dafür sorgen, wir hatten es eingangs schon besprochen, den Staat also als Investitionsstandort für Unternehmen eben attraktiver zu machen wieder. Denn da ist halt viel aus dem Ruder gelaufen. Das muss doch eine der Aufgaben sein, um Investitionstätigkeit der Unternehmen zu fördern.
Ja, aber was ist das? Ja, klar, wie gesagt, Standort klingt bei mir immer ein bisschen komisch, aber gut, lassen wir mal. Natürlich, wir werden aber nicht.
Naja, wir müssen Unternehmen dazu bringen, hier wieder zu investieren.
Ja, naja, sicher, so. Zu investieren.
Und dann muss das Unternehmen ja was davon haben.
Natürlich.
Also Bürokratie und so weiter und so fort, Steuern. Da gibt es ja nun viele Hebel, die der Staat da so bewegen kann. Energie ist natürlich auch ein großes Thema.
Der wichtigste Hebel ist der, den ich vorhin genannt habe. wenn die Unternehmen keine Nachfrage haben und die Kapazitätsausleistung schwach ist, dann können sie sich am Kopf stellen mit allem anderen, dann können sie nichts machen. Das ist der entscheidende Hebel. Da muss ich immer ansetzen. Dann kann ich noch vieles andere machen, da kann man auch drüber reden. Aber wir vergessen immer den entscheidenden Hebel. Der entscheidende Hebel ist, dass diese Wirtschaft ausgelastet ist, dass die Wirtschaft funktioniert, dass die Nachfrage da ist, dass die Kapazitäten funktionieren, dann investieren die Unternehmen auch. Aber wir haben es geschafft in den letzten 3 Jahren, das ist doch genau nun der Befund, den wir haben. Wir haben es geschafft, die Wirtschaft so zu vernachlässigen. Wir haben sie auf einem horizontalen Pfad gehabt. Die Industrie ist runtergegangen und es hat keiner was dagegen unternommen, weil sie gesagt haben, Schuldenbremse und was. Da ist der zentrale Punkt. Wir brauchen eine Geldpolitik, die Investitionen anregt mit niedrigen Zinsen. Das ist immer noch das absolut Entscheidende, dass die Zinsbedingungen vernünftig sind, wie ich in meinem Buch nachgewiesen habe. Die Zinsbedingungen müssen stimmen und dann muss die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stimmen, und zwar in ganz Europa. Es reicht nicht, wenn wir das jetzt in Deutschland versuchen, ein bisschen wieder anzuregen. Wir sind die Europäische Währungsunion. Und wir können dann nicht wieder raus, wie die AfD sich das vorstellt. Wir steigen einfach mal aus, das ist völlig irre. Wir sind da drin und wir müssen mit den anderen Partnern zusammen einen Weg finden, wie investiert wird. Es geht ums Investieren, es geht um nichts anderes. Ne? Wir benutzen immer ein bisschen andere Worte. Standort, das klingt bei mir immer so nach Wettbewerbsfähigkeit. Und dann habe ich gerade eben schon erklärt, will ich nicht nochmal erklären. Da bin ich immer ein bisschen allergisch. Aber es geht ums Investieren. Genau ums Investieren geht es. Das Investieren der Unternehmen, das ist der Schwachpunkt. Und wir haben vor 3 Jahren hat in Deutschland noch jeder, es haben alle geschlafen, auch die meine Kollegen in den Instituten haben geschlafen. Vor 3 Jahren hat noch jeder in Deutschland gesagt, die Investitionstätigkeit ist toll, das boomt jetzt und das läuft und da brauchen wir sich keine Gedanken machen. Es war alles glatt gelogen, es war alles falsch. Wir sind in einer ganz schwachen Phase. Im letzten Jahr sind die Investitionen gesunken. Die werden in diesem Jahr wieder sinken. Warum? Weil wir die Unternehmen in eine solche Falle gelockt haben, wie ich die vorhin geschildert habe, mit den Preisen und mit den Zinsen und mit den Kosten. So, da müssen wir wieder raus. Das ist die zentrale Aufgabe. Es ist nicht die zentrale Aufgabe des Staates, Geld auszugeben. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss er auch Geld ausgeben, damit die Nachfrageseite bereinigt wird. Ne?
Weil Sie das Stichwort Europa gerade genannt haben, nochmal, jetzt kann man natürlich schon auch sagen, dass die meisten Länder um uns herum in der Europäischen Währungsunion deutlich salopper unterwegs sind mit dem Geld ausgeben und auch mit dem Schuldenmachen, mit ganz wenigen Ausnahmen, unter anderem Deutschland. Was spricht denn dagegen, wenn wir mal ähnlich unterwegs sind? Und das auch genauso egoistisch, wie das Italien oder Spanien auch tut oder Frankreich.
Naja, das ist wieder eine problematische Diagnose, will ich mal sagen.
Ist keine Diagnose, ist eine Frage. Die Diagnose dürfen Sie stellen.
Aber die Diagnose, die dahinter steht, ist sehr problematisch, dass die so locker unterwegs sind. Die sind eben nicht so locker unterwegs, sondern die sind schwer fußgängig unterwegs sozusagen. Warum sind die, weil Deutschland diese riesen Überschüsse im Außenhandel hatte. Ne? Wir hatten diese Überschüsse, die anderen hatten Defizite. Die mussten, da gab es niemand anders, der Schulden gemacht hätte. Wir haben ja nur diese schwarze Null, ich sag's nochmal, diese schwarze Null unter Schäuble hat es ja nur gegeben, weil Deutschland diese Riesenüberschüsse im Außenhandel hatte. Das hat die Schulden haben die anderen gemacht zu der Zeit, die Schulden, die man machen muss, die man immer machen muss, die haben die anderen gemacht. So, deswegen war es bei denen gar nicht so einfach, sondern die mussten mehr Staatsschulden machen, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatten. Die konnten ja nicht auch noch Überschüsse machen im Außenhandel, das war ja unmöglich. Also mussten die Staatsschulden machen. Das ist genau jetzt unser Punkt, ne? Das ist der wichtige Punkt. Und da bin ich mal gespannt, wie Herr Merz reagieren wird. Das ist der zentrale Punkt, um den es jetzt geht. Die anderen haben viel höhere Schulden. Frankreich und Italien vor allem haben gemessen am Bruttoinlandsprodukt Schuldenstände. Die Schuldenstände sind dort höher. Aber die müssen im Grunde genauso eine Politik machen wie die Deutschen. Genauso eine Politik. Nämlich müssen auch nochmal zusätzlich pushen, damit ihre Wirtschaft läuft. So, da kommt jetzt der Knackpunkt, ne? Da kommt jetzt der Knackpunkt. Begreifen wir das oder begreifen wir es nicht? Oder reagieren wir so, dass wir sagen, ne, ihr Bösen, ihr dürft das nicht. Wir dürfen das, weil wir so gute sind. Wir dürfen das. Und das wird dann gewaltig krachen. Ich muss Ihnen jetzt die kleine Geschichte erzählen, da geht kein Weg dran vorbei. Bei Corona haben wir das auch schon mal so gemacht, ne? Sie erinnern sich vielleicht nicht ganz genau, aber bei Corona war das auch schon mal so. Da stellen Sie sich der Herr Scholz mit der Frau Merkel hin, der war ja damals Finanzminister, und sagten, ja, wir werden jetzt die deutsche Wirtschaft natürlich stützen. Wir haben das ja, wir können uns das leisten und wir machen das mit Gewalt und Patsch. Und die anderen Europäer hat keiner ein Wort zu erwähnen. Ne? Das ist jetzt wieder genauso. Jetzt sagen sie wieder, oh, wir Not in der Not, wir müssen jetzt und wir können und wir sind ja solide, wir haben ja geringe Schulden gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was in Europa passiert. Ne? Nee, das ist falsch. Das ist die völlig falsche Diagnose. Die anderen haben zwar höhere Schuldenquoten, aber es ist nicht deren Schuld. Sondern Deutschland ist da mindestens genauso dran schuld wie die anderen, wenn man die Zusammenhänge kennt und berücksichtigt. So.
Und deswegen. Aber wie kommen wir aus? Ja. Wie kommen wir aus diesem Dilemma mit unseren Überschüssen raus, ohne dass wir hier uns völlig zusperren?
Tja, das ist die schwierige Frage, wenn Herr Trump jetzt seine Grenzen noch mehr zumacht und noch mehr Zölle macht und sowas. Wir sind immer die Verlierer übrigens, ne? Da rechnen immer Ökonomen rum und sagen, ja, wenn der eine und der andere Zölle macht, am Ende verliert immer der, der die Überschüsse hat, ne? Nicht der, der die Defizite hat. Also Trump verliert per Saldo nicht, sondern wir verlieren per Saldo mehr als Trump. Insofern hat er da schon die richtige Waffe sozusagen in der Hand. Aber das will ja niemand. Nein, das wäre natürlich katastrophal, wenn es jetzt noch zusätzlich außenwirtschaftliche Einbrüche gibt, bei den deutschen Exporten, die sind ja sowieso schwach, dann muss der Staat noch mehr Schulden machen. Dann geht wieder kein Weg dran vorbei. Dann haben sie jetzt zwar super Bazooka oder müssen sie super, super, super Bazooka machen. Es ist nun mal die Logik. Es ist die einfache Logik. Es gibt nichts anderes. Es gilt nichts anderes, ne? Also nochmal, wir müssen insgesamt in Deutschland wieder auf einen vernünftigen Pfad kommen. Wir müssen noch über die Zinsen reden. Das ist den Leuten, ich kriege so viele Zuschriften, das ist den Leuten so wichtig. Jetzt werden noch kurz über die Zinsen reden nachher. Aber wir müssen auf einen Pfad kommen, wo die Binnennachfrage in Deutschland und ganz Europa wieder vernünftig läuft. Das heißt, die Leute müssen vernünftige Lohnerhöhungen bekommen, sie müssen vernünftig konsumieren, damit die Unternehmen wieder ins richtige Fahrwasser kommen. Das ist das eine. Dann brauchen wir eine Geldpolitik, die aufhört mit ihrem blöden Bekämpfung einer Inflation von 2,3%. Das ist ja absolut lächerlich. Die diskutieren darüber, ob es jetzt 2,3 oder 2,2 oder vielleicht 2,0 ist. Also das ist wirklich hirnverbrannt. Da müssten wir mal wieder auf eine vernünftige Geldpolitik kommen. Das ist das Zweite in Europa. Und das Dritte ist, und wenn es alles nichts wirkt, dann muss der Staat, beim Fußball sagt man das jetzt nicht mehr, früher hat man das gesagt, als Ausputzer, ne, als Libero. Dann, ne, die gibt's leider jetzt im Fußball nicht mehr, oder ich weiß nicht, leider, weiß ich nicht, aber überlegen.
Das Spiel ist attraktiver geworden, sagen wir es mal so. Das Spiel ist attraktiver geworden, also beim Fußball, ohne Libero. Aber es ist klar, worauf Sie hinaus wollen.
Nee, aber seit ich gucke wieder Fußball, um das nochmal zu sagen. Weil die Fußballer heute wirklich Fußball spielen können, im Gegensatz von denen vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wo der Beckenbauer gesagt hat, ich würde mal gerne eine Mannschaft spielen, wo alle irgendwann den Ball stoppen können. Heute können die das. Insofern gucke ich wieder Fußball.
Ja. Allerdings, ja. Da ist ziemlich viel dran.
Aber alles gut, was dran, das stimmt, ja.
Ja, dann brauchen wir einen Libero, ne? Wir brauchen einen, der das Ganze im Blick hat. Und der das wirklich im Blick hat und auch die Leute hat, die das können, das hat übrigens auch gefehlt. Ne? Der Habeck hat da im Wirtschaftsministerium gesessen, hat immer über Wärmepumpen nachgedacht. Das war aber nicht sein Problem. Sein Problem war die Gesamtwirtschaft. Der muss die Gesamtwirtschaft dauernd im Blick behalten, jeden Tag. Und er muss die richtigen Leute haben, die ihm die richtigen Diagnosen geben. Und dann muss der Staat rein. Dann muss der Staat, wenn es nicht funktioniert, wenn wir das alles nicht hinkriegen, wenn, was weiß ich, der China-Handel abbricht oder der USA-Handel völlig abbricht, dann muss der Staat da rein. Wir können ja nicht diese Betriebe alle pleite gehen lassen. Das ist unmöglich. Und dann muss er nochmal großzügig Entlastung machen für die gesamte Bevölkerung, damit die auf Teufel komm raus konsumieren oder was auch immer. Aber er muss bereit sein. Und
wir haben ja doch bei Habeck gelernt, dass die nicht pleite sind, sondern dass die nur aufhören zu arbeiten.
Ja, genau. Ja, ne, der Mann hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, ne? Und er hat vor allem das in meinen Augen das Zentrale nicht begriffen, dass der Wirtschaftsminister oder der Finanzminister, einer von beiden, muss wirklich makroökonomische, gesamtwirtschaftliche Verantwortung tragen. Das heißt, er muss wirklich am Puls der Wirtschaft sein, er muss den Puls fühlen, er muss sagen, Leute, wenn es nicht mehr geht, dann greifen wir ein, dann machen wir Notmaßnahmen. Aber nicht erst, wenn das Kind im Brunnen liegt, wie jetzt nach 3 Jahren. Und dann sagen, ach Gott, das ist irgendwie, hat nicht funktioniert. Nein, das geht nicht. sondern da muss man sich auch die USA anschauen. Die USA haben erstmal eine unglaublich gute Statistik, also ungefähr tausendmal besser als die deutsche. Irre gute Statistik. Woche für Woche haben die Statistik. Und es gibt ungefähr 100.000 Leute in den USA, die da jede Woche für Woche drauf gucken. Und auch in der Regierung gibt es ein paar tausend Leute, die nichts tun, als da drauf zu gucken und die Warnlampen hochzuhalten, wenn's schief läuft. Das gibt es bei uns alles nicht mehr. Das gab es früher auch mal, aber das gibt es jetzt alles nicht mehr. Und das müssen wir wieder lernen. Ich hoffe, dass es in dieser Regierung jetzt, dass sie einen Wirtschafts- oder Finanzminister finden, der da einen Sinn für hat. Ne? Also wenn wir das alles hingemacht haben, wie gesagt, dann gibt es eine Chance, dann kann Europa da rauskommen. Wir brauchen nicht den Rest der Welt. Europa ist ja groß, hat einen riesen Binnenmarkt und kann sich auch sozusagen selbst auf die Füße stellen. Wir brauchen nicht auf irgendjemand warten, aber wir müssen diese Weichen anders stellen und da hilft jetzt dieser einmalige Schub, ist noch lange nicht ausreichend.
Hm. Aber dann dazu gehört natürlich auch, also nicht nur, dass ein Wirtschaftsminister am Puls der Wirtschaft ist, sondern dass ein generelles Verständnis dafür da ist, dass die Wirtschaft nun mal mit das Wichtigste ist, was so ein Staat hat, um das er sich zu kümmern hat.
Ja, das ist habe ich immer angemahnt und ich habe auch nichts dagegen, dass man klingt.
Weil sonst sind wir ja wieder in diesen sozialistischen Tendenzen unterwegs. Das ist ja unser Problem der letzten 10 bis 20 Jahre.
Ja, ob das sozialistisch war, weiß ich nicht. Aber der Staat muss jedenfalls, hat die gesamtwirtschaftliche Verantwortung. Er hat die gesamtwirtschaftliche Verantwortung. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Und es war ein ganz großer Fehler, zum Beispiel Klimapolitik und Wirtschaftspolitik zu mischen in diesem Ministerium. Das hat nichts miteinander zu tun. Klimapolitik muss man auch machen, aber die wird in erster Linie global gemacht. Da muss sich Deutschland engagieren, dass global die richtigen Weichen gestellt werden. Das werden sie nicht übrigens im Moment. Die wurden auch schon vor Trump nicht richtig gestellt. Es war alles Illusion, grandiose Illusion zu glauben, auf der Welt gibt es wirklich eine Energiewende. Es gab nie eine Energiewende und es wird jetzt noch viel weniger eine Energiewende geben. Aber das Klimapolitik muss es trotzdem jemand geben, der dafür zuständig ist oder für Umweltpolitik insgesamt. Aber es darf nicht der Wirtschaftsminister sein, sondern der Wirtschaftsminister muss für die Wirtschaft da sein und auf Zack sein, dass er mitkriegt, was da schiefläuft. Und wie gesagt, wir brauchen Investitionstätigkeit. Wir brauchen nichts dringender als Investitionstätigkeit.
Wie kriegen wir die hergestellt, wenn die 500 Milliarden eigentlich zu wenig sind? Die Schuldenbremse komplett aufheben und dann hoffen, dass Politiker das Geld sinnvoll ausgeben. Das ist ja
muss man die Schuldenbremse also vollständig aufheben, jetzt da rumzufummeln und dieses Konglomerat, was da im Grundgesetz steht, noch viel größer zu machen und noch dicker zu machen. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Der Staat muss ja agieren können. Das ist ja gerade das Thema, was wir haben. Er muss agieren können. Und dann muss er nicht jedes Mal fragen was ist mit der mit den Schulden, kann ich jetzt noch 5 Milliarden aufnehmen oder nicht? Das ist nicht die Art und Weise, wie diese Wirtschaft funktionieren kann, angesichts der Zusammenhänge mit dem Sparen und dem Verschulden, die ich geschildert habe. So, und dann muss man, wie gesagt, die Geldpolitik einbinden. Ohne die Geldpolitik einzubinden, kriegen wir den Staat auch nicht da raus, ne? Noch überhaupt nicht raus. Also der Staat, ich bin, wie gesagt, gar kein Fan davon, dass der Staat jetzt da alles macht. Aber dann müssen wir die Geldpolitik da rauskriegen. In den USA haben wir, das wissen Sie auch, eine andere Geldpolitik. Da ist die Geldpolitik verantwortlich für Beschäftigung und Preisstabilität zugleich. Und das ist der große Fortschritt, ne? Das ist der große Fortschritt. Da müssen wir eigentlich hin in ganz Europa. Das wird natürlich fast unmöglich, das zu ändern. Aber wenn Deutschland schon mal voranginge, das zu diskutieren, würde man da vielleicht auch Bewegung reinkriegen. Die Geldpolitik muss für Preisstabilität sorgen, geschenkt. Aber das ist viel zu einfach. Wie gesagt, wenn die jetzt da rumfummeln über 2,1 oder 2,0%, da kann ich mich wirklich aufregen. Das ist absolut unsinnig. Preisstabilität ist jetzt hergestellt. So, und dann muss die Geldpolitik dafür sorgen, dass die Investitionstätigkeit was tut. Und es ist immer noch das Wichtigste. Für ein Unternehmen, das investiert und sich dafür verschulden soll, und das wollen wir alle, ist der Zins die entscheidende Größe. Da geht doch kein Weg dran vorbei. Und die Rendite der Unternehmen im Durchschnitt bestimmen wir mit der Wachstumsrate der Volkswirtschaft. Das ist nichts anderes. Und wenn man sich anschaut, wie der Zins im Verhältnis zur Wachstumsrate der Volkswirtschaft ist, dann ist der immer noch zu hoch. Der ist zu hoch. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Und wenn Sie alle über Nullzinsen jammern oder so, sollen Sie sich fragen, woher denn, woher denn der Zins kommen soll, wenn die Wachstumsrate der Volkswirtschaft null ist, dann gibt es auch keinen Zins. Es gibt dann keinen Zins. Ne? Und dann kann nur noch der Staat Zinsen zahlen, aber das ist auch nicht gesund, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Ne? Also
müsste die EZB deutlich schneller, noch deutlich weiter die Zinsen senken.
Ja, die muss viel deutlich und viel weiter runter noch. Wir haben jetzt überhaupt keine Inflationsgefahr mehr. Die Lohnentwicklung ist ja wirklich jetzt eingebrochen. In Deutschland ist sie richtig eingebrochen. VW hat Kürzungen gemacht und die Post hat 2% pro Jahr und so. Also das sind alles wirklich extrem niedrige Lohnsteigerungen. Jetzt wäre wirklich an der Zeit, jetzt ganz schnell runterzugehen, um den Staat zu entlasten. Es geht um die Entlastung des Staates, ne? Das ist die zentrale Aufgabe. Man kann nicht über die staatlichen Schulden jammern, aber gleichzeitig sagen, die Geldpolitik geht uns nichts an. Wenn die Geldpolitik dauernd Fehler macht, dann muss der Staat immer mehr Schulden noch machen. Ne?
Weil Sie gesagt haben, natürlich auch die EZB bräuchte eigentlich auch ein duales Mandat. Ist das überhaupt realistisch? Denn es ist natürlich schon ein sehr großer Unterschied in den USA. Auch wenn es Bundesstaaten sind, ist es halt doch ein Land. Und wir haben halt sehr viele, sehr unterschiedliche Länder, die,
naja, die
auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind.
Aber die Entscheidung haben wir nur getroffen mit Währungsunion. Dann hätten wir nicht mehr Währungsunion machen dürfen. Wenn wir davor Angst haben, dann darf man keine Währungsunion. Jetzt haben wir Währungsunion, jetzt müssen wir über das Mandat reden. Ich meine, dieses Mandat, dieser Geldpolitik ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das ist ein deutsches, ein von den Deutschen, den anderen aufgedrängtes Mandat. Ne? Damals war ich da noch sehr nah dran an diesen Prozessen. Und ich könnte Namen nennen und sagen, wer es den anderen aufoktroyiert hat. Es war in erster Linie Herr Dietmeier, damals Bundesbankpräsident, der mit Gewalt darauf bestanden hat, dass es so sein muss wie bei der Bundesbank. Und die wollten ja sogar diese Geldmenge-Geschichte von der Bundesbank, die es Gott sei Dank nicht mehr gibt. Aber da ist es den anderen aufgedrängt worden. Und deswegen hat Deutschland hier auch wieder eine Führungsrolle. Wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir diskutieren das mal ernsthaft, ob nicht die amerikanische Lösung eine bessere ist, dann wird das schon ganz viel bewegen. Das ist gar keine Frage.
Gut, dann haben wir diese zwei Sachen geklärt und über eines Thema natürlich vorhin ein bisschen hinweggehuschelt vor ein paar Minuten. Wenn wir denen jetzt sagen würden, wir machen ein bisschen die Schleusen auf, weil es hilft nichts, wir machen das ein bisschen wie die Amerikaner, dann müssen wir halt immer noch sagen, und das ist ja die große Angst, die ganz viele Ökonomen eben auch haben, die nicht ganz so von der Hand zu weisen ist, dass speziell der deutsche Staat, wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anguckt, nicht so wahnsinnig gut darin war, wenn er Geld hatte, das er ausgeben konnte, weil er es an unproduktiven, falschen Stellen ausgegeben hat. Zum Beispiel den Ausbau der Sozialsysteme als Wahlgeschenke.
Das habe ich ja schon.
Also da fühlt man sich ja nicht wohl damit, oder?
Wie gesagt, wie gut unser Staat ist, das ist ein generelles Problem. Haben wir auch schon drüber geredet, über die Güte der Politiker und so weiter, die Parteien, Demokratie. Klar, da gibt es ganz viele Probleme und es wird auch weiterhin in Zukunft viele Fehlentscheidungen geben. Das ist keine Frage. Aber wir haben ja nur keinen anderen. Wir haben keinen anderen Staat und wir haben keinen anderen Politiker. Wir können sie nicht einfach austauschen. Und deswegen sehe ich da nicht die Möglichkeit, wo wir irgendwas ändern können. Der Staat hat das Investieren auch vergessen, aber das geht weit zurück. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung mal sagen. Das waren nicht die Sozis, die das gemacht haben, sondern das fing mit Helmut Kohl an, ne? der die Bahn unbedingt an die Börse führen wollte und die Bahn musste dann sparen, auf Teufel komm raus, damit sie Gewinne vorweist, was ein grandioser Blödsinn war. Also da haben sich alle Parteien nicht besonders durch Weisheit hervorgetan, ne? Sondern das war schon ein Gemischtwarenladen. Und es ändert alles nichts. Es ändert nichts. Wir haben trotzdem Bereiche, wo ich es nicht für sinnvoll halte, dass man alles runterfährt. Wir sind immer noch ein reiches Land und man kann auch nicht die Leute einfach hinten runterfallen lassen, die krank sind oder die aus anderen Gründen behindert sind oder nicht weiterkommen. Und eine gewisse Sozialstaatsstabilität ist absolut notwendig, damit die Gesellschaft auch funktioniert und damit die Gesellschaft zusammenbleibt. Sonst erleben wir so ein extremes Auseinanderlaufen wie in den USA. Das ist auch nicht schlau. Aber die machen jetzt übrigens auch mehr. Die machen auch mehr als vorher in Sachen Gesundheit. Man sieht jetzt in England, die Engländer sind völlig verzweifelt mit ihrem Gesundheitssystem. Die werden auch was anderes machen müssen. Das sind alles keine leichten Probleme, die nirgendwo leicht zu lösen sind. Aber sie sind alle nur zu lösen. Das ist das, worum es geht. Sie sind alle nur dann zu lösen, wenn wir die Wirtschaft auf einem vernünftigen Wachstumspfad haben. Sind alle nur zu lösen, wenn die Wirtschaft dynamisch ist, wenn wir Investitionstätigkeit haben. Sonst sind die Probleme alle nicht zu lösen.
Was sind die, jetzt haben wir ja demnächst, also wie gesagt, wieder eine Regierung und jetzt malen wir uns mal aus. Rainer Flassbeck wird Bundeskanzler. Was sind die drei Sofortmaßnahmen, die eigentlich diese neue Regierung ganz stumpf machen muss, ohne Rücksicht auf irgendwas?
Es ist wieder das Gleiche. Maßnahmen sind weniger wichtig als Aufklärung. Wir müssen die Menschen aufklären. Ne? Ich wollte ja noch auf das Zinsthema kommen. Vielleicht kann ich das an der Stelle mal gerade sagen. Die Leute werden drehen durch, wenn sie hören, wie viel Zinsen der Staat bezahlen muss auf diese neuen Schulden, die er aufnimmt. Aber die Frage, wo gehen denn die Zinsen hin? Ja, die gehen natürlich zum Sparer, zu den Sparern. Wo sollen sie sonst hingehen? Ne? Man kann nicht erwarten, dass man spart und Zinsen noch, Erträge noch auf die Ersparnisse kriegt, wenn niemand Schulden macht. Also und wenn es denn der Staat ist, sind wir wieder bei dem alten Thema, dann muss der Staat halt die Zinsen bezahlen. Der bezahlt es ja an seine eigenen Bürger. Das ist nicht so besonders problematisch. Es geht auch, er kann es auch dann bezahlen, wenn er Wachstum hat. Wenn das Ganze insgesamt funktioniert und wir kriegen eine Wachstumsbeschleunigung hin, die dann wieder von den Unternehmen getragen sein sollte am Ende. Aber wenn wir das hinkriegen, dann kann der Staat auch die Zinsen bezahlen. Das geht die Welt auch nicht unter von. Es kommt ja dann auch an, wie die Zinszahlungen sich insgesamt entwickeln im Verhältnis zur Entwicklung des Steueraufkommens und nicht Zinszahlungen als solche. Diese absoluten Größen sagen ja alle nichts. Also wir brauchen immer, wie gesagt, ein vernünftiges Verhältnis dessen, unserer Entwicklung, ne, oder unserer Produktivität und unseres Einkommens. Darauf kommt es an. Wenn wir eine gute Einkommensentwicklung haben, weil wir eine gute Produktivitätsentwicklung haben in der Wirtschaft, weil investiert wird, dann können wir uns auch ganz vieles leisten. Wenn wir das nicht haben, stehen wir blöde da. Und das ist vernachlässigt worden und da müssen wir dran arbeiten. Da gibt's jetzt noch 1000 kleine Stellschrauben, die man auch noch drehen kann, Bürokratie und Pipapo. Aber ich beharre darauf, die große Stellschraube, das ist das, was wir am Anfang diskutiert haben, das ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Wenn ich die nicht hinkriege, dann kann ich auch diese ganzen kleinen vergessen. Bürokratieabbau gibt es auch seit, ich kann es sagen, in meinem hohen Alter, seit 50 Jahren gibt es Bürokratieabbau. Immer wieder, jede Regierung baut jetzt die Bürokratie ab, wie verrückt. Und was ist rausgekommen?
Das Problem ist, dass sie eben nicht abbaut, sondern immer aufbaut.
Ja, genau, natürlich. Ja, der Staat hat aber auch immer mehr Aufgaben. Das ist ja das Schreckliche.
Das stimmt, aber das sollte man ja eigentlich zurückführen. Wir wollen ja weniger und einen stärkeren Staat haben.
Müssen wir doch das Problem lösen, was wir ganz am Anfang hatten, dass die Unternehmen das wieder ausmachen. Wir kriegen sie doch nicht dahin. Ich habe ja noch keinen gefunden, der sie dahin bringt. Wie gesagt, jede Idee ist hoch willkommen, aber es gibt einfach keine. Machen wir uns nichts vor, auf der ganzen Welt. Die Japaner kämpfen mit dem Problem. Seit Ende der 80er Jahre haben die dieses Problem der sparenden Unternehmen und sie kommen nicht weg davon. Und die USA kämpfen damit seit 20 Jahren und kommen nicht weg und wir kommen nicht weg und alle kommen nicht weg. Es gibt keinen Kunstgriff, mit dem man das jetzt einfach lösen kann und dann läuft es wieder alles wie vorher. Das ist Illusion. Über sehr lange Fristen, wenn wir sehr kluge Wirtschaftspolitiker haben, kriegen wir das vielleicht wieder hin. Aber zunächst mal, um wieder zu den drei Maßnahmen zu kommen, wir müssen den Menschen erklären, was Sache ist, wie die Zusammenhänge sind. Und wenn wir da ein Stück weiterkommen, dann kann man auch vieles machen. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass jetzt wieder alles ohne Aufklärung läuft. Es läuft alles so mit dem Holzhammer. Die Not ist groß und dann machen wir einfach mal, legen wir mal los und machen irgendwas. Ansonsten, was wir brauchen, um etwas ganz Konkretes zu sagen, wir brauchen kompetente Menschen in diesen Ministerien, ne? In diesen beiden Ministerien, um die es vor allem geht, Finanz und Wirtschaft, brauchen wir hochkompetente Leute. Und wenn ich jedem Minister, der da Minister jetzt wird, es gibt ja schon tolle Listen wieder, wer welches Ministerium kriegt, das ist ja bei uns immer das Wichtigste, wer kriegt welches Ministerium, ob er das kann oder so, das interessiert ja keinen. Aber jeder, der da hinkommt, ich kann ihm nur sagen, was er machen sollte. Er sollte ein Gremium einrichten. Jedes dieser Wirtschaftsministerien oder Finanzministerium für sich, wo sie einen Beraterstab haben, der unabhängig ist und der möglichst heterogen besetzt ist, der nicht einseitig ist. Ich bewerbe mich nicht auf keinen einzigen, aber es sollte nein, muss es dazu habe ich nur keine Lust mehr. Aber es sollte heterogen besetzt sein, es sollten unabhängige Meinungen am Tisch sein und der Minister muss in der Lage sein, sich eine Meinung zu bilden. Darum geht es, ne? Es geht nicht ganz genau darum, was jetzt am Ende rauskommt, aber er muss in der Lage sein, das alles, was da diskutiert wird und gesagt wird und an Meinungen am Tisch ist, zu begreifen und daraus sich selbst eine Meinung zu bilden, die er auch gegenüber den Bürgern vertreten kann. Darauf kommt es an, dass er das gegenüber den Bürgern vertreten kann. Ich habe immer gesagt, der Scholz oder der Habeck, keiner von denen hat jemals einen wirklich analytischen Satz gesagt, also einen Satz, wo er versucht hätte, einen Zusammenhang zu erklären. Die haben sie immer, Scholz war ja der Meister da drin, sich hinzustellen und sagen, jetzt haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht und batsch. Und schon war es wieder zu Ende, ne? Darum geht's nicht. Er muss sagen, warum haben wir das gemacht? Warum hätten wir es, was hätten wir anders machen können? Darum geht es. Das wollen die Menschen am Ende hören, jedenfalls nicht alle 100%, aber sagen wir die 80%, die wirklich interessiert sind.
Mhm. So, also quasi endlich Sachkompetenz in den Ministerien ist und Aufklärung.
Also der Wirtschaftsminister wird eigentlich der Erklärminister.
Genau, alles viel wichtiger, alles tausendmal wichtiger als irgendwelche Maßnahmen und irgendwelche Grundsatzüberzeugungen. Wichtig ist erklären, die Menschen mitnehmen. Darauf kommt es an, die Menschen mitzunehmen, damit sie mit diesem System zufrieden sind und nicht sagen, die Idioten da oben. Und das ist ja das große, machen wir uns nichts vor, die große Gefahr der nächsten 4 Jahre. Die AfD sitzt da mit 20%. Ich bin gar nicht so der Meinung, dass man die AfD völlig jetzt da brandmarken sollte als irgendwas. Das ist darum geht's gar nicht. Aber die AfD hat wirklich das schlechteste wirtschaftspolitische Programm, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Dieser Ausstieg aus Europa und so, das ist wirklich unendlich naiv. Aber wenn wir nicht aufpassen, werden die in 4 Jahren 30% haben. Und dann ist die Frage, ob noch irgendeiner da drüber ist. Und wenn keiner mehr drüber ist, dann haben wir österreichische Verhältnisse. Und dann wird es wirklich unheimlich schwierig. Und dann, wenn wir dann Europa zerdeppern, dann zerdeppern wir noch viel mehr. Dann ist auch die Demokratie in höchstem Maße gefährdet.
Und das sind ziemlich große, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie Sie. Ich habe oder auch so meine, das ist schon das Szenario, das man befürchten muss. Aber dann haben wir jetzt halt Prince Charming demnächst als Bundeskanzler, der auch nicht gerade berühmt dafür ist, jemand zu sein, der die Leute an der Hand mitnimmt.
Nee, das stimmt. Das ist er wirklich nicht. Das ist er nicht. Man kann ihm jetzt nur große Weisheit wünschen bei der Auswahl seiner Leute, aber wenn ich die Listen so sehe, dann bin ich doch etwas skeptisch, ob es gelingt.
Wir werden sehen, das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur immer wieder natürlich die Leute draußen informieren, dass sie natürlich als Bürger auch so ein bisschen ihr Recht in die Hand nehmen und natürlich Druck aufbauen. Und das finde ich sehr schön, das Thema Aufklärung und die Leute mitnehmen, dass sie das so als oberen Punkt haben, denn das ist etwas, was sehr verloren ging, nicht erst die letzten 3 Jahre in der Ampel, sondern auch schon einige Legislaturperioden davor. Deswegen nehmen wir das als Hoffnungspunkt und werden nicht müde, das weiß ich und Sie auch nicht. Und deswegen nehme ich das jetzt als Schlusswort, denn wir werden immer wieder und immer wieder den Finger in die Wunde legen. Herr Flassbeck, okay. Vielen Dank.
Danke auch. Tschüss. Bis bald.
Bis bald. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, es war durchaus Tacheles zu den Plänen, die da sind und zu dem, was eigentlich nötig wäre. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das im Moment seht, wie bei euch so die Hoffnung ist, dass diese neue große Koalition, die da vermutlich demnächst kommen wird, das Ruder rumgerissen bekommt oder was es anstelle braucht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao.